Heute Abend ist für die Juden beginnt ein ganz besonderer Tag. Der Tag beginnt ja im Judentum am Abend, nach Sonnenuntergang. Wisst ihr, welcher Tag beginnt heute Abend? Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Das ist, ich bin nicht ganz sicher, aber mindestens ein ganz, ganz wichtiger Tag im Leben eines Juden, eines frommen Juden. Es ist das Ende der 10-tägigen Bußzeit nach dem jüdischen Neujahr, Rosh Hashanah. Das war eben, Neujahr war vor 10 Tagen im jüdischen Kalender. Und Yom Kippur ist der einzige Fastentag, den Gott verordnet hat in der Bibel. Das ist ja interessant. Wenn wir so die Kirchengeschichte anschauen, viele haben eine 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Die äthiopisch-orthodoxe Kirche will noch ein bisschen frömmer sein und die haben 50 Tage, essen bis um 3 Uhr nachmittags und trinken nichts bis da. Also fast wie die Moslems, liest man alles nicht in der Bibel. Gott hat nur einen einzigen Fastentag wirklich verordnet. Gut, wir lesen schon, dass Jesus gesagt hat, wenn ich weg bin, dann werdet ihr fasten und so, aber von der Bibel her ist eigentlich nur ein Fastentag pro Jahr verordnet. Er wird in 3. Mose 16 beschrieben. Und dann im Hebräerbrief wird eigentlich das, was am Yom Kippur passiert ist, ausgelegt und auf Jesus Christus bezogen. Wenn ich das kurz erklären kann, was am Yom Kippur passiert ist, da haben wir den Grundriss des ersten Tempels. An Yom Kippur ist der hohe Priester, ihr seht hier eine, die ihr ausgesehen haben könnte, ist der hohe Priester in das Allerheiligste gegangen. Der Tempel ist ja unterteilt in Vorhalle, das Heiligtum und hier das Allerheiligste. Und das wurde nur einmal im Jahr vom hohen Priester betreten. Da durfte sonst niemand hineingehen. Und man hat dem hohen Priester ein Seil angezogen am Fuß für den Fall, dass er einen Herzstillstand hat im Allerheiligsten, dass man den herausziehen kann. Weil es durfte niemand anders dort hineingehen. Das hat Gott so verordnet. Ihr seht hier, wie das unterteilt ist. Hier eben das Heiligtum und hinten das Allerheiligste mit der Bundeslade. Die Bundeslade könnte in etwa so ausgesehen haben. Wir lesen in der Bibel, dass dort der Stab des Aaron drin war und ein Krug mit Manna als Erinnerung an diese Zeit. Und einmal im Jahr ist der hohe Priester in dieses Heiligtum hineingegangen und hat dort Opferblut vergossen. Er musste zuerst einen Stier schlachten für seine eigenen Sünden, ist dann mit diesem Blut hineingegangen, mit seinem eigenen Blut, um Versöhnung für sich zu erwirken. Und dann wurde ein Ziegenbock geschlachtet, es wurden 2 Ziegenböcke ausgewählt und einer davon wurde geschlachtet. Und mit dem Blut dieses Ziegenbocks ist dann der hohe Priester ein zweites Mal hineingegangen, um für das Volk, die Sünden des Volkes, die unbewussten Sünden, Sühne zu erreichen. Und der zweite Ziegenbock, da heißt es, dass der Hohenpriester die Hände auf seinen Kopf legen musste und die Sünden des Volkes bekennen. Und dann musste ein Mann diesen Ziegenbock irgendwie in die Wüste hinausführen. Es heißt zu Azazel, aber man ist nicht ganz sicher, was das eigentlich bedeutet. Es soll einfach bedeuten, dieser Ziegenbock trägt die Sünde des Volkes weg in die Wüste. Seit 70 nach Christus ist das alles nicht mehr möglich. 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört. nicht wieder aufgebaut. Die Juden haben kein Allerheiligstes mehr. Sie haben keinen hohen Priester mehr. Sie haben keine Tieropfer mehr. Und vieles, was im Alten Testament geschehen ist, ist eigentlich ein Bilderbuch für das, was nachher im Neuen Testament Wirklichkeit wurde. Weil wir sehen das aus dem Hebräerbrief, an Yom Kippur ist nicht wirklich Vergebung für die Sünden passiert. Es war eine Erinnerung daran, dass man einfach das Volk nicht vergessen konnte, wir sind Sünder, wir haben Erlösung nötig. Aber die Erlösung, die kam erst mit Jesus Christus. Das zeigt uns der Hebräerbrief recht deutlich. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war nach Emmaus am Ostertag, hat er ja diesen Jüngern alles erklärt aus dem Alten Testament. Und ich denke, er hat ihnen auch erklärt, was Yom Kippur eigentlich bedeutet. Ich denke, er hat über die Opferung Isaaks gesprochen. Er hat über das Passamal gesprochen, hat ihnen gezeigt, schaut, das alles ist jetzt Wirklichkeit geworden im Neuen Testament. Der Hebräerbrief ist so quasi eine Auslegung all dieser Zeremonien, oder nicht aller, aber doch einiger wichtiger Zeremonien, die im Alten Testament geschehen sind. Der Hebräerbrief wurde vermutlich an Juden geschrieben, die in Gefahr waren, also die gläubig geworden waren an Jesus, aber die in Gefahr waren, wieder ins Judentum zurückzukehren. Weil die Juden erlitten nicht solche Verfolgungen, wie das die Christen erlebt haben. Zuerst hat die römische Gesellschaft nicht groß unterschieden zwischen Juden und Christen, aber man vermutet, dass die Verfolgung dann eben auf die Christen sich richtete und nicht auf die Juden. Und die, möglicherweise waren diese Juden in Gefahr, zurückzukehren zum Judentum, um der Verfolgung zu entgehen. Und der Hebräerbrief zeigt diesen Juden, Christen eindrücklich auf, was wollt ihr zurückkehren zum Alten? Und er zeigt ihnen, was im Alten Bund war und was jetzt eben im Neuen Bund Wirklichkeit wurde. Es gibt es manchmal bei uns in der Bibliothek auf St. Krishona, dass der Computer nicht funktioniert. Und ich erinnere mich einmal, da saß meine Chefin so vor dem Computer und schaute mich an. Was mache ich jetzt? Es geht nicht. Habe ich gesagt, ja, verstehe ich, ist ärgerlich, aber Geld zurück zur Zettelwirtschaft möchten wir doch nicht. Und so waren also diese Juden in Gefahr zurückzukehren. Und der Hebräerbrief, der zeigt, um wie viel besser das ist, was wir heute mit Jesus haben. Ich nehme mit euch eine ganze Reihe von Versen durch aus dem Hebräerbrief. Da lesen wir in Kapitel 9, Vers 1. Nun gibt es auch im ersten Bund Vorschriften für den Gottesdienst und das Heiligtum hier auf der Erde. Da ist gemeint eben das Heiligtum, der Tempel, der in Jerusalem stand und vorher vor dem Tempel die Stiftshütte. Diese Stiftshütte symbolisierte ja die Gegenwart Gottes in der Schöpfung. Und da heißt es, es wurde ein Zelt eingerichtet. Im vorderen Teil befanden sich der Leuchter und der Tisch mit den Schaubroten. Diesen Teil nennt man das Heiligtum. Das habe ich ja im Bild gezeigt. Hinter einem zweiten Vorhang liegt der Teil des Tempels, des Zeltes. Es ist jetzt eben bezogen auf die Stiftshütte, also auf den fahrbaren Teil des Tempels oder den beweglichen. Nein, das, was Mose in der Wüste machte, war ein Vorbild für den Tempel, der nachher kam. So. Es hat etwa so ausgesehen, das war ein alles beweglich, alles aufbaubar mit Teppichen und Decken und alles war auch eingerichtet, dass man das transportieren konnte durch die Wüste. Dort befinden sich der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, die ringsum mit Gold bezogen ist. In diesem Allerheiligsten. Und dann, ich nehme nicht alle Verse durch, das würde zu lange gehen. So ist also das Zelt der Begegnung, also diese Stiftshütte, dieser transportable Tempel. Später war es natürlich dann eben aus Steinen gebauten Tempel. So ist das eingerichtet. Den vorderen Teil des Zeltes betreten die Priester, um dort jeden Tag ihren Dienst zu tun. Den hinteren Teil dagegen betritt allein der hohe Priester und nur ein einziges Mal im Jahr. Er betritt ihn nicht ohne das Blut, das er darbringt, erstens für sich selbst, das ist die erste Handlung, und zweitens für die Sünden, die das Volk unwissentlich auf sich geladen hat. Das ist eben Yom Kippur. Kippur, das Wort ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Es hat vermutlich etwas zu tun mit Bedecken oder so. Ganz sicher ist man nicht, aber es ist der Versöhnungstag. Und dann wird erklärt von Vers 11, Christus aber ist als Hohepriester gekommen und hat uns gebracht, was uns wirklich rettet. Sein Weg führte ihn durch ein anderes Zelt der Begegnung hindurch, das größer und vollkommener ist, denn es ist nicht von Menschenhand gemacht, gehört also nicht zu dieser Schöpfung. Diese beiden zweiten Sätze haben mich sehr beschäftigt. Was heißt das? Sein Weg führte ihn durch ein anderes Zelt der Begegnung hindurch. Also es ist klar, Jesus ist am Karfreitag nicht durch den Tempel spaziert in das Allerheiligste im Tempel, sondern es scheint das zu bedeuten, Jesus ist eigentlich durch wenn man sich vorstellt, dass der Tempel eigentlich die Schöpfung darstellt, die Schöpfung, wo Gott eigentlich gegenwärtig sein möchte, Jesus ist durch die Schöpfung in den Himmel gegangen und hat dort ein Opfer gebracht, das uns wirklich rettet. Das ist gemeint mit nicht von Menschenhand gemacht, gehört nicht zu dieser Schöpfung, die wir selber machen, was wir selber gemacht haben. Also Jesus ist nicht durch die Stiftshütte oder durch den Tempel gelaufen, sondern er ist in die Wirklichkeit Gottes eingetreten und hat dort sein Blut dargebracht. Ich hatte nicht Platz auf der Folie. Lena, kannst du das laut vorlesen, statt dass wir da einfach warten, bis du das gelesen hast? Kannst du laut lesen? Das hier oder? Oh, so schnell hätte ich das nicht lesen können. Gut, also das war dieser Vers. Und Vers 12, Christus brachte nicht das Blut von Ziegenböcken und Kälbern als Opfer dar, sondern sein eigenes Blut. So ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingetreten und hat die ewige Erlösung erwirkt. Auch hier Russisch, ich lasse euch kurz Zeit, das zu lesen. Wenn wir weitergehen, Vers 14, geführt vom ewigen Geist Gottes, hat er sich selbst als makelloses Opfer für Gott dargebracht. So reinigt sein Blut unser Gewissen von den Werken, die zum Tod führen. Dann sind wir dafür bereit, dem lebendigen Gott zu dienen. Ich habe hier die Basisbibel genommen, die einfache Übersetzung. Es ist eigentlich da von Werken, von toten Werken die Rede in der Lutherbibel. Gemeint sind Zeremonien, die Menschen vollführen in der Hoffnung, dass sie Erlösung und Vergebung der Sünde bekommen. Und dieser Vers will uns klar machen, keine Zeremonie, weder Kirchgang noch Almosen noch Fasten noch weiß nicht was führt uns zur Erlösung, sondern Jesus Christus allein und sein Blut. Und es ist interessant, wenn ich das richtig verstanden habe vom Hebräerbrief her, haben offenbar hat dieser Yom Kippur, diese Reinigungszeremonie am Yom Kippur, hat die Gewissen der Juden nicht beruhigen können. Hebräerbrief sagt klar, das geschieht erst durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus, durch sein Opfer, können wir Vergebung der Sünden haben und können am Gewissen gereinigt werden. Das scheint mir etwas speziell zu sein. Also tote Werke, die reinigen nur äußerlich. Auch Yom Kippur war eigentlich nur eine äußerliche Reinigung. Innerlich gereinigt können wir nur durch Jesus Christus werden. Und wenn du dir ein Gewissen machst, irgend wegen einer Sünde in deinem Leben, obwohl du Christ bist, ob du weißt, Jesus hat deine Sünden vergeben, du hast die Sünde bekannt, dann solltest du Seelsorge suchen, weil das sollte nicht sein. Als Christen müssen wir uns kein Gewissen mehr machen über Sünden, die in unserem Leben geschehen sind. Jesus hat das vergeben. Und mir passiert es manchmal, dass mir Dinge in den Sinn kommen, wo ich gesündigt habe. Und da kann ich einfach nur sagen, wenn das eben durch mein Gehirn kommt, kann ich nur sagen, danke Herr Jesus, dass du auch dafür bezahlt hast. Ich mache mir kein schlechtes Gewissen, sondern ich danke einfach, wenn mir solche Dinge in den Sinn kommen. Ich habe euch den russischen Vers vergessen, da zu zeigen. Dann überspringe ich wieder ein paar Verse. Vers 24 heißt es, Christus ging ja nicht in ein von Menschenhand errichtetes Abbild des himmlischen Heiligtums. Er ging vielmehr in den Himmel selbst, um dort für Gott einzutreten. Jesus Christus, heißt es, hätte sich zur Rechten Gottes gesetzt und er vertritt uns. Er kann jedes Mal, wenn wir sündigen und irgendeine Anklage kommen möchte, kann Jesus uns vertreten und sagen, ich habe auch für diese Sünde von Max und von Marie und wie wir auch alle heißen, bezahlt. Er vertritt uns, er ist unser Anwalt. Das griechische Wort Paraklet, das für den Heiligen Geist gebraucht wird, das bedeutet auch Anwalt. Er ist unser Anwalt vor Gott, weil er hat selbst bezahlt. Die Rechnung ist bezahlt. Vers 25, er ist auch nicht hineingegangen, um sich selbst immer wieder als Opfer darzubringen, so wie es der hohe Priester macht, wenn er jedes Jahr mit fremdem Blut, eben nicht mit seinem eigenen, in das Heiligtum hineingeht. Nein, jetzt am Ende der Zeiten ist er ein einziges Mal geschehen und durch sein Opfer hat er die Sünde aufgehoben. Vers 27, bei den Menschen ist es ja ähnlich. Sie müssen nur einmal sterben und kommen dann vor das Gericht. Das ist so nebenbei gesagt ein Vers gegen jede Reinkarnationslehre, quasi, dass wir wiedergeboren werden, neu auf die Erde kommen und dann irgendwie abbüßen müssen, was vorher war, was wir vorher falsch gemacht haben. Nein, wir sterben einmal und kommen dann vor das Gericht. Übrigens auch Christen kommen vor das Gericht. Da wird es nicht darum gehen, gerettet oder nicht gerettet. Diese Frage ist durch Jesus Christus und durch unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus entschieden. Aber über unser Leben werden wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. 2. Korinther 5 schreibt das Paulus sehr eindrücklich. Und dort scheint es sogar, dass ein wichtiger Teil sein wird, war es uns ein Anliegen, dass andere Menschen die Botschaft, diese herrliche Botschaft von der Erlösung hören. Nicht wie viele Menschen haben wir zu Jesus geführt. Ich denke, das wäre ein bisschen schwierig, aber war es uns ein Anliegen? Haben wir dafür gebetet? Haben wir Möglichkeiten gesucht, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben? Es ist, manchmal kann man es nicht machen. Wir hatten gestern Besuch von einem älteren Ehepaar aus Hamburg, das wir von einem Campingplatz her kennen. Wir sind gerade da in Süddeutschland auf einem Campingplatz und wir haben auch gebetet, Herr, lass uns, wenn wir irgendeine Gelegenheit haben, etwas von dir erzählen. Und wir haben ihnen schon Bücher gegeben und so. Ich habe den Eindruck, es hat sich irgendwie keine Gelegenheit geboten. Und da mache ich mir jetzt nicht ein Gewissen. Es war mir ein Anliegen und der Herr müsste das führen. Vielleicht gibt es später einmal eine Gelegenheit, wenn wir dieses Ehepaar wieder treffen. Aber das ist ein Punkt, wo wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Einmal zu sterben und dann das Gericht. Und Vers 28, Christus wurde auch nur einmal als Opfer dargebracht, um die Sünden der vielen wegzunehmen. Wenn er das zweite Mal erscheint, geht es nicht noch einmal um die Sünde. Das geschieht vielmehr, um alle zu retten, die auf ihn warten. Hier noch der russische Vers. Wenn Jesus wiederkommt, wird er nicht wieder für die Sünden sterben müssen. Es muss auch nicht immer wieder ein Opfer dargebracht werden. Das Opfer Jesu war ein für allemal. Epheser 4, Vers 14. Wir haben einen großen hohen Priester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis festhalten. Ich denke, dass diese alle Himmel durchschritten, das ist das, was wir eben vorher gesehen haben. Er ist durch ein Heiligtum gegangen, das nicht von Menschenhand gemacht worden ist. Lasst uns an diesem Bekenntnis zu ihm festhalten. Lasst uns ihm folgen, lasst uns bei ihm bleiben. Und das möchte ich ganz besonders euch beiden, die ihr euch habt taufen lassen vor 2 Wochen, bleibt dabei, bleibt bei Jesus. Es gibt keinen besseren Ort, als bei Jesus zu bleiben. Schwierigkeiten kommen immer wieder und ich habe auch schon Lust gehabt, Jesus davonzulaufen, aber es ging mir einfach so wie Petrus, der sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Und er ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Jesus Christus weiß, was es bedeutet, als Mensch zu leben. Ich weiß nicht. Ich muss nur annehmen, aufgrund seiner Allwissenheit weiß er auch, was es bedeutet, wenn man Handy und Computer hat und wie viel Zeit die wegnehmen können. Ich habe ein frommes Handy, das ist wirklich von Christen gemacht oder wird hergestellt von Christen. Und da heißt es beim Starten, man solle aufpassen, auf Englisch heißt es dort, Handys sind Zeitfresser. Menschen sind wichtiger als Maschinen. Das kommt jedes Mal, wenn mein Handy startet. Ich denke, aufgrund seiner Allwissenheit weiß Jesus auch, welche Versuchungen wir heute haben, die es vor 2000 Jahren nicht gab. Aber die Bibel sagt uns, er kann mit unseren Schwachheiten mitleiden. Dieses Hamburger Ehepaar hat er der Mann mir gesagt, sie sind etwa 10, 15 Jahre älter als wir, 15 Jahre, gesagt, so um 1960 herum, wir haben sie über die hohen Einkommen gewisser Manager gehabt. hat er gesagt, etwa um 1960 herum hat ein deutscher Gewerkschaftsführer damals 300.000 D-Mark im Jahr verdient. Und er hat gesagt, wie will der die einfachen Arbeiter verstehen und ist Gewerkschaftsführer? Jesus weiß, was es bedeutet, als Mensch zu leben. Jesus weiß, was es bedeutet, wenn wir versucht werden. Jesus war hier und kennt uns. Hebräer 7, Vers 26. Und das ist ein Hohepriester, wie wir ihn brauchen. Heilig, unschuldig, rein, getrennt von den Sünden. Ist nicht gemeint, dass er mit uns keinen Kontakt haben will. Ich denke, es ist gemeint, getrennt von sündigem Leben und höher erhaben als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie die anderen hohen Priester, Tag für Tag Opfer darzubringen, zuerst für seine eigenen Sünden, dann für die Sünden des Volkes. Das hat er nämlich ein für alle Mal getan, als er sich selbst zum Opfer darbrachte. Ich komme zum Schluss. Heute Abend, wie gesagt, beginnt für die Juden Yom Kippur. Die Juden können nur auf die Vergebung hoffen. Sie haben kein Opfer mehr, keinen hohen Priester, keine Bundeslade, kein Allerheiligstes mehr. Beten wir für sie, dass sie erkennen, wer Jesus ist und dass Jesus ihr Messias ist, auch ihr Messias ist. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen habe Lust wecken können, das Alte Testament zu lesen. Wir können den Hebräerbrief nicht verstehen, wenn wir nicht auch das Alte Testament kennen. Das dritte Buch Mose ist nicht ein hochinteressantes Buch. Da geschieht nicht viel Action. Da sind Gesetze und Vorschriften und so weiter. Aber Kapitel 16 ist eben ein ganz wichtiges Kapitel in diesem Buch. Ich möchte wirklich ermutigen, die Bibel und auch das Alte Testament zu lesen. Und Kinder Gottes dürfen sich freuen. Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht. Es reinigt uns bis ins Innerste. Es reinigt unser Gewissen. Wir haben einen Anwalt vor Gottes Thron. Und wir dürfen uns freuen, Jesus wird wiederkommen. Und das zweite Mal, wenn er erscheint, geschieht es, um alle zu retten, die auf ihn warten. Warten wir alle auf Jesus? Oder worauf warten wir? Haben wir Jesus Christus erkannt als unseren Erlöser? Haben wir uns als Sünder erkannt? Möge der Herr uns schenken, dass wir nicht einmal mit offenem Mund dastehen, wenn er kommt. Schön wäre an sich das Lied, das wir am Anfang gespielt haben, wenn der König wiederkehrt, und das noch einmal hören könnte, aber es ist wahrscheinlich etwas sehr lang, also man müsste es schon ausblenden. Ich weiß jetzt nicht. Okay, gut. Ich bete noch. Danke, Herr Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Und danke, Herr, dass du als der wirkliche Hohepriester ein endgültiges Opfer gebracht hast, das uns reinigt von aller Sünde, das auch unser Gewissen reinigt. Und Herr, wir bitten dich auch alle für die Juden, die heute Abend Yom Kippur feiern, die 10 Bußtage hinter sich haben. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen die Augen öffnest, dass du als ihr wirklicher Hohepriester schon gekommen bist und ein ewig gültiges Opfer dargebracht hast, das auch ihre Gewissen reinigt. Amen.